Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Puff.
Hallo Martin, wie geht es dir heute?
Mir geht es gut und dir, Walter?
Es wird besser, danke.
Thank you.
Du klingst besser, du siehst wieder fit aus.
Sehe ich fit aus?
Ja, lebendig. Es geht weiter und wir machen weiter.
Jetzt gibt es kein Stehenbleiben. Wir sind auf der Zielgeraden.
Gott sei Dank, dass es so ist. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir danken dir wieder dafür, dass du uns zusammengebracht hast. Herr, wir besprechen ein wichtiges Thema und bitte hilf uns auch jetzt. Erleuchte unseren Verstand mit dem Heiligen Geist und leite du dieses Gespräch in Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, das alte Israel war nicht perfekt, stimmt's?
Ganz und gar nicht.
Ich las im Geist der Weissagung, dass wir uns sehr anstrengen und sie übertreffen.
Ja, nur für den Fall, dass jemand denkt, oh, wir hätten das doch nie gemacht.
Ja, genau. Martin, wenn das der Fall ist, wenn wir sie noch übertreffen, können wir aus der Geschichte des alten Israels eine Menge lernen.
Sagt die Bibel nicht, diese Dinge wurden zu unserer Ermahnung aufgeschrieben?
Ja, diese Dinge wurden für uns und unsere Zeit aufgeschrieben. Nach der letzten Folge, in der wir über einige der Denkmuster in unserer geliebten Kirche sprachen, es gibt ja so viele, die sich fragen, sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Dampfer? Dachte ich mir, dass wir heute ein bisschen über die übrigen sprechen. Denn manche Leute haben diese blauäugige Vorstellung von Vollkommenheit bei den Übrigen. Aber das ist nicht biblisch, denn die Übrigen sind Laodicea.
Das stimmt.
Es ist blind, elend, arm und nackt. Was für eine passende kritische Anmerkung zur Beschreibung der Kirche.
Nur für den Fall, dass du denkst, du hast es geschafft.
Ja.
Dann lies diesen Abschnitt erneut.
Nichtsdestotrotz ist die Gemeinde sein Augapfel. Lass uns ein paar Dinge ansehen, damit die Leute nicht denken, wir seien nur negativ. Wir müssen in einer Sphäre der Negativität positiv bleiben.
Wie wahr? Das kann auch eine Frage beantworten, denn oft hat man Leute, die sagen, ich möchte zu keiner Denomination gehören, ich möchte zu keiner Kirche gehören.
Oh ja, sehr viele Leute wollen keiner Denomination angehören. Und viele Leute haben häufig die Kirche gewechselt. Sie hüpfen von einer zur anderen. Dann finden sie dieses und jenes.
Dann hast du auch die Leute, die sagen, also ich bin ein Nachfolger Jesu. Das ist meine Kirche.
Das ist die Kirche. Schon, aber dann muss man überall mitmachen, weil sie alle den gleichen Anspruch erheben.
Das befördert einen doch in den ökumenischen Teil der Kirche. Ich denke, dass dies hier gewisse Dinge davon deutlich macht.
Das wollen wir hoffen. Lass uns einige dieser Dinge betrachten. Wir können etwas Derartiges nicht beginnen, ohne uns das Bekenntnis von Petrus anzusehen. Das große Bekenntnis, das befindet sich natürlich in Matthäus 16. Weil es so wichtig ist, gibt es eine riesige Kirche, die das missbraucht und falsch anwendet. Und sie schiebt den Ruhm auf den Menschen, anstatt dorthin, wo er hingehören würde, stimmt's? Nämlich zu Jesus. Da kam Jesus in die Gemeinde von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Deshalb ist es so wichtig, dass die King James mit thou und je zwischen du und ihr unterscheidet. Hier steht je, Mehrzahl. Er spricht sie, also alle an. Was sagt denn ihr?
Ja, er sprach nicht allein zu Petrus.
Nein, er sprach nicht nur zu Petrus. Aber es war Simon Petrus, der ihm antwortete. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das ist das große Bekenntnis. Ein Begreifen, mit wem man es zu tun hat. Mit Gott geoffenbart im Fleisch. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das wurde von Gott eingepflanzt. Ohne dass es von Gott eingepflanzt wird, konnte man diese Wahrheit nicht annehmen. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und Petrus bedeutet Kieselstein. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Man kann das natürlich auf zwei Arten interpretieren, wie die Welt es auch tut. Dass Petrus der Felsen ist oder das große Bekenntnis, das er gerade abgelegt hatte, ist dieser Felsen, auf den die Kirche gebaut ist.
Ja.
Ganz klar, dass es Letzteres sein muss. Denn wenn wir die Kirche auf Petrus bauen müssten, wäre das eine Katastrophe.
Das ist wahr. Denn dann wäre es auf Menschliches.
Von Menschen erdachtes gebaut. Petrus machte sich gut. Aber der Weg, der zu diesem Gut führte, war mit guten Vorsätzen gepflastert, die doch manchmal schief gingen, stimmt's? Bei uns ist es doch genauso.
Das ist wahr. Jesus kann in jenem Moment nicht gemeint haben, dass sie auf Petrus gebaut ist, gleich danach fiel Petrus.
Genau.
Also da kann man schon sehen, dass es nicht auf Petrus gebaut sein konnte.
Nein. Die Gemeinde ist auf das große Bekenntnis gebaut, nämlich: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das ist die Quintessenz. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Die Gemeinde, er erwähnte sie wörtlich. Petrus kam und Petrus ging. Und auch jeder andere im langen Lauf der Geschichte kam und ging. Es kann also nicht aufs Menschliche gebaut sein. Es muss aufs Göttliche gebaut sein. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Gibt es die Christenheit noch?
Ja.
Wurde sie weitgehend verdreht?
Ja.
Kann man die Wahrheit immer noch finden?
Definitiv.
Aha. Also haben die Pforten der Hölle sie nicht überwältigt? Denn der Teufel versucht gewiss, sie zu vernichten.
Oh, definitiv. Und er versuchte es auf unterschiedliche Art. Erst physisch und dann geistlich.
Jetzt lautet die nächste Frage: Warum lässt der Herr so einen schrecklichen Verfall zu? So wie man es im Mittelalter hatte. Dann hat man einen Neubeginn, eine frische Bewegung und neue Stärke und los geht's mit der Reformation. Und wo sind sie dann, 500 Jahre später?
Zurück.
Wieder zurück bei Rom. Wieder bei Rom, stimmt's? Die anglikanische Kirche in der Oxford-Bewegung unter ihrem sogenannten Kardinal Newman brachte die Messe zurück, brachten die Statuen zurück und brachten die Liturgie zurück. Als er sein verderbliches Werk getan hatte, ging er schnurstracks zum Vatikan und wurde ein Kardinal. Immer wenn er Schwierigkeiten bekam, Martin, immer wenn sie dachten, dass er doch ein Jesuit sein könnte, wegen der Dinge, die er schrieb und tat, brachte er eine mitreißende Predigt, dieser Kardinal Newman.
Ja, in der er sagte,
dass der Papst der Antichrist ist und dass er böse ist. Und jeder sagte, oh, er muss schon in Ordnung sein, wenn er immer noch denkt, dass der Papst der Antichrist ist. Aber sobald sein Job erledigt ist, zog er ab nach Rom und wurde in der katholischen Kirche zum Kardinal. Wir müssen uns solchen Taktiken bewusst sein, nicht wahr, Martin?
Ja, Achtung vor diesen sanften Predigten.
Und dann fragt man sich wieder, warum greift der Herr nicht ein? Warum korrigiert er das nicht? Warum lässt er diesen rutschigen Abhang hinuntergleiten? Bis zu einem Punkt, an dem es fast keine Umkehr mehr gibt. Doch dann müssen wir uns erinnern, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Die Antwort finden wir auch in 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren ginge, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Werden alle zur Buße kommen?
Nein, leider nicht.
Aber er will nicht, dass sie verloren gehen.
Aber er ist immer noch so langmütig. Für den Allerletzten bleibt es noch offen.
Er lässt es also zu. Sollen wir es mit menschlichem Denken ausdrücken? In der Hoffnung, dass sie vielleicht doch ihren Irrtum einsehen und sich von ihrem Weg abkehren. Man kann das auf diese Weise sehen. Es gibt natürlich noch eine andere. Wenn sie trotz aller Beweise eben nicht umkehren und bereuen, wenn sie keine Entschuldigung haben.
Das ist wahr. Und wenn er schließlich am Ende entscheidet, bis hierher und nicht weiter, wird auch jeder, der das in Frage stellt, widerlegt. Gott wird bewiesen haben, dass er alles tat,
was in seiner Macht stand, um die Menschheit zu retten. Hier ist ein Zitat aus dem Wirken der Apostel. Von Anfang an hat Gott seinen Heiligen Geist dazu benutzt, durch menschliche Werkzeuge seine Absicht mit dem gefallenen Menschengeschlecht zu verwirklichen. Das zeigte sich bereits im Leben der Patriarchen. Auch der Gemeinde in der Wüste zur Zeit Moses gab Gott seinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Nehemia 9, Vers 20. In den Tagen der Apostel wirkte er durch die Kraft des Heiligen Geistes machtvoll für seine Gemeinde. Dieselbe Kraft, die die Erzväter stärkte, Kaleb und Josua glauben und Mut verlieh und das Werk der Urgemeinde erfolgreich gestaltete, hat Gottes treue Kinder zu allen Zeiten aufrechterhalten. In der Kraft des Heiligen Geistes bereiteten die waldensischen Christen in dunkler Zeit der Reformation den Weg. Und eben dieselbe Kraft ließ die Bemühungen edler Männer und Frauen erfolgreich sein, die die Voraussetzung schufen für die heutige Evangeliumsverkündigung und für die Übersetzung der Bibel in die Sprachen und Dialekte aller Völker und Stämme. Martin, so war es schon immer, seit Gott einen Zeugen auf dieser Erde hatte. Ich habe etwas über Moses gelesen, was ich sehr faszinierend fand. Es kommt aus Testimonials, 4. Band. Vielleicht kann ich das vorlesen. Auf Seite 611 heißt es, die Last von Gottes Werk, die auf Mose gelegt wurde, machte ihn zu einem Mann voller Kraft. Während er so viele Jahre lang Jethros Schafe hütete, erwarb er Erfahrung, die ihn wahre Demut lehrte. Jetzt wird es interessant. Doch Gottes Ruf fand Moses so vor, wie er uns vorfinden wird. Für den Fall, dass du dir etwas einbildest, Martin, lesen wir es erneut.
In case you've got a big head, Martin. Read that again.
Doch Gottes Ruf fand Moses so vor, wie er uns vorfinden wird. Untüchtig, zögerlich und voller Selbstzweifel. Oh nein, ich kann das nicht machen. Ich werde das nicht machen. Nein, nein, das soll jemand anders machen. Der Befehl, Israel zu befreien, schien erdrückend, aber in der Furcht Gottes nahm Mose das ihm Anvertraute an. Merkt euch das Ergebnis. Er zog das Werk nicht auf die Ebene seiner Unzugänglichkeit herunter, sondern setzte in der Stärke Gottes die ernstesten Bemühungen daran, sich für seine heiligen Missionen nach oben streben zu heiligen. Martin, wie wichtig ist es, dass wir ernstes Bemühen daran setzen, um uns für Gottes heilige Mission nach oben streben zu heiligen?
Ohne das kann man seine heilige Mission nicht ausführen.
Okay.
Und er tut das Werk. Du musst willig sein.
Weiter heißt es, Mose wäre nie für seine Vertrauensstellung bereit gewesen, hätte er darauf gewartet, dass Gott für ihn die Arbeit macht. Wie viele Leute gibt es, die sagen, wenn die Zeit kommt, dann wird Gott den Weg gerade machen? So funktioniert das nicht.
Man muss willig sein und seinen Fuß nach vorn in den Jordan setzen.
Ja, Licht vom Himmel wird zu denen kommen, die dessen Notwendigkeit verspüren und die danach wie nach verborgenen Schätzen suchen. Aber wenn wir einen Zustand der Untätigkeit versinken und gewillt sind, uns von Satans Macht kontrollieren zu lassen, wird Gott uns seine Inspiration nicht schicken. Außer wir gebrauchen die Kräfte, die er uns gab, aufs Äußerste werden wir immer schwach und untüchtig bleiben.
We shall ever remain weak and inefficient. And then the recipe.
Nun das Rezept. Viel Gebet und das höchst eifrige Gebrauchen des Verstandes sind notwendig, wenn wir darauf vorbereitet sein wollen, das Werk zu tun, das Gott uns anvertrauen möchte. Alle, die in diesem Leben von Nutzen sein können, müssen durch strengstes geistige und moralische Disziplin geschult sein. Dann wird Gott sie unterstützen, indem er göttliche Macht mit menschlichen Bemühen verbindet. Martin, ist es an der Zeit, dass wir uns diese Worte zu Herzen nehmen?
Definitiv. Und wenn man es unverblümt sagen will, dann ist es jetzt an der Zeit, anzufangen, das zu studieren, was Gott für dich im Wort bereithält.
Ja, und wenn man sagt, dass das für damals geschrieben wurde, so wie wir es in der letzten Folge besprochen haben, dann könnte man wirklich den Zug verpassen, stimmt's?
Das ist dann, wenn diese moderne Kritik, wie heißt die nochmal?
Höhere Kritik.
Ja, da spielt dann diese höhere Kritik hinein und zerstört das, was die Bibel uns heute tatsächlich zu sagen hat.
Genau. Wenn man die Typologien vernachlässigt, wenn man alles nur in die Vergangenheit verlegt, nun, dann lass uns essen, trinken und fröhlich sein.
So ist es. Man kann das auch auf moderne Propheten anwenden. Da hast du das gleiche Problem.
Genau das gleiche Problem. Sobald man anfängt, das an den Rand zu drängen, es beiseite zu schieben oder in der Vergangenheit zu verlegen und so eine Ausrede findet, nicht das zu tun, was gesagt wurde, dann fügt man nicht nur sich selbst Schaden zu, sondern auch allen anderen in deinem Umfeld.
Ja.
Das ist doch ein Problem. Kürzlich hörte ich mir eine Diskussion an, ob man diese Kirche immer noch als Sekte ansehen sollte oder nicht. Natürlich besprachen sie Walter Martin und all diese Sachen und was er anfangs dachte und was er dann am Ende dachte. Sie waren bei allem so sachkundig und weise.
Walter Martin? Damit sind aber nicht du und ich gemeint.
Nein, damit sind nicht du und ich gemeint. Aber das ist eine interessante Kombination. Und natürlich wissen sie alles über Ellen White und was sie sagte. Und auch alles, was von dem Gesagten falsch war. Aber sie erwähnen nicht eines konkret, weil sie das nicht können.
Ganz genau.
Ich wundere mich, wie interessant, dass so viele dieser Evangelikalen so sachkundig sind, was bei diesen sogenannten Sektenleuten verkehrt ist, wenn sie selbst jedes bisschen des Protestantismus verloren haben. Sie wissen nicht mehr, wer der Antichrist ist. Sie sitzen an seinem Tisch. Sie essen an seinem Tisch. Sie trinken von seinem Wein. Sie wanken von einem Text zum anderen.
Ja.
Sie können Thessalonicher nicht auslegen. Sie können Daniel nicht auslegen. Sie predigen nicht einmal darüber. Zum Buch Offenbarung gehen sie auch nicht. Es ist ein geschlossenes Buch, wobei es doch Offenbarung heißt. Das ist doch lächerlich.
Und die gleiche Kritik an Ellen White kommt schon seit einem Jahrhundert.
Ja.
Und es wurde widerlegt und bewiesen.
Ja, so dicke Bücher wurden darüber geschrieben. Text für Text.
Ja. Dann sagten sie, dass sie das gut nachgeforscht haben. Wirklich gut nachgeforscht.
Ja.
Aber dann zeigt man ihnen zum ersten Anklagepunkt. Das wurde schon vor 50 Jahren widerlegt. Wo habt ihr denn nachgeforscht?
Martin, als ich zu dieser Kirche kam, nahm ich Ellen White natürlich auf der Stelle an und nahm alles, was sie schrieb, als Evangelium und warf meine Bibel beiseite und deshalb bin ich ein Adventist. Glaubst du das?
Nein.
Du glaubst es nicht?
Gar nicht.
Nein. Glaubst du, dass ich sehr skeptisch war?
Ja.
Super skeptisch. Extrem kritisch. Ja. Äußerst kritisch. Bring mir bloß nichts außer der Bibel. Also las ich die Bibel und las sie wieder und noch einmal. Dann entdeckte ich, dass ich eine halbe Bibel lese. So entledigte ich mich dieser Versionen und besorgte mir eine andere. Dann begriff ich, dass ich eine Zweidrittelbibel las und legte sie weg. Schließlich kam ich zur richtigen und las auch den Geist der Weissagung und las auch alle Kritik an ihr. Denn ich brauchte doch eine Ausrede, um nicht das zu sein, was ich war.
Ganz genau.
Und schließlich kam ich zu dem Schluss, erwischt.
So ist es, man kann nicht davon wegkommen. Je mehr man versucht, es zu widerlegen, wenn man wirklich nachforscht und es gründlich macht, sorry, aber das ist so, als ob man die Bibel widerlegen möchte.
Ja, wenn ich nur dran denke, wie ich die Bibel eingeschätzt habe, bevor ich Christ wurde. Ein mythologisches Buch, halbwegs interessant, vielleicht mit ein paar volkstümlichen Geschichten, die ich irgendwie einsetzen kann. Und jetzt sehe ich es als das Wort Gottes an. Unumstößlich. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Versuchen sie nicht, dieses Buch loszuwerden?
Sie versuchen es immer noch.
Das ist der Schlüssel. Sie versuchen, dieses Buch loszuwerden. Und sie kommen dafür mit tausenden Übersetzungen an. Mit einem solchen Haufen Unsinn, den man sich nur ausmalen kann. Sogar genderneutrale Bibeln oder die Queen James Bibel. Alle möglichen Arten von Bibeln, die man da draußen bekommen kann. Aber die Pforten der Hölle haben sie nicht überwältigt.
Nein, sie besteht immer noch. Man kann die Ware immer noch finden.
Gibt es irgendjemanden außer der Bibel, dem noch mehr Kritik entgegengebracht wurde als Ellen G. White?
Nein, okay. Es ist wirklich so erstaunlich. Sie schrieb mehr als jede andere Autorin auf der Welt.
Ja, stimmt.
Und sie hatte nur 3 Jahre Schulbildung.
Schulbildung, ja.
Überleg dir das nur. Die Person, die das meiste schrieb, doch sie wird nicht anerkannt.
Nein, sie wird schlecht gemacht.
Okay, man kann schon sagen, wenn sie diejenige war, die das meiste schrieb und es ein Haufen Unsinn war, dann natürlich schon.
Aber Blavatsky schrieb eine Menge. Ich besorgte mir Blavatskys Bücher. Vielleicht sollte ich ja irgendwann ein kleines Lagerfeuer machen.
Aber ich denke, dass das vielleicht ein Jahr dauern könnte, weil es nicht so schnell verlischt.
Aber sie wird so verwehrt und es ist der größte Haufen Mist unter der Sonne und doch so verehrt. Weißt du, Gott erlaubt Kritik, denn Kritik lädt so nähere Betrachtung ein.
So ist es.
Dann ist die Frage, sobald du einmal wirklich um Wahrheit bittest, dass du zu einer Entscheidung kommen musst, wenn du die Kritik liest. Viele Leute lesen die Kritik und sagen, ja, deshalb werde ich das nicht lesen. Nein, man muss sich das Original nehmen und nachsehen, ob es den Test besteht. Und wenn es den Test nicht besteht, dann kann man es getrost tun.
Es ist das Gleiche.
Die gleichen Kriterien.
Einfach nur ein Beispiel aus unserer Zeit. Wenn man Faktenchecker liest, sollte man lieber selbst die Fakten checken, bevor man einfach das nimmt, was die Faktenchecker sagen.
Nun, für mich sind die Faktenchecker heute ein Hinweis, dass etwas nicht so ist.
So ist es.
Wir lesen weiter. Auch heute noch gebraucht Gott seine Gemeinde, um auf Erden seinen Plan kundzutun. Boten des Kreuzes gehen von Stadt zu Stadt und von Land zu Land, um den Weg für das zweite Kommen Christi zu bereiten. Gottes Gesetz wird zur Richtschnur erhoben. Lass uns hier innehalten. Wahre Religion kann das Gesetz nicht verneinen. Weil man sonst den Gesetzgeber verneinen würde. Wenn du das Geschehen am Sinai beiseite schiebst, schiebst du die Herrschaft Gottes beiseite. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Das Gesetz muss also da sein. Der Geist des Allmächtigen bewegt Menschenherzen und alle, die sich in seinem Einfluss hingeben, werden Zeugen für Gott und seine Wahrheit. Vielerorts teilen geheiligte Männer und Frauen anderen das Licht mit, das ihnen den Weg zur Erlösung durch Christus klargemacht hat. Und da sie, wie jene, die zu Pfingsten mit dem Geist getauft wurden, ihr Licht stets leuchten lassen, empfangen sie immer mehr von der Kraft des Heiligen Geistes. Auf diese Weise soll die Erde von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet werden. Das ist also ein Prozess, der andauert, und die Pforten der Hölle haben ihn noch nicht überwältigt. Trotz der Kritik sind die Schriften verfügbar. Hast du freien Zugang zu ihnen?
Ja.
Im Internet. Man braucht nicht einmal die Bücher zu kaufen, stimmt's?
Es ist interessant, alle wahren Schriften, sowohl die Bibel als auch der Geist der Weissagung, gibt es umsonst.
Du kannst sie bekommen. Der Glaube, der Jahrhunderte hindurch von den Waldensern bewahrt und gelehrt wurde, stand in scharfem Gegensatz zu den von Rom verkündeten Lehrsätzen. Die waldensischen Christen, die übrigens bis in der Zeit der Apostel zurückgehen, anders als einige unserer gelehrten Herren, die das lieber irgendwo ins Mittelalter verlagern würden. Sie gehen zurück bis in die Zeit der Apostel. Als Roms Aufstieg begann, waren diese Leute von Rom getrennt, schon ganz zu Anfang. Wenn man Thessalonicher liest, warnte Paulus vor diesem System, das aufkommen würde, richtig?
Ja.
Daniel warnte davor. Die Offenbarung weitete das aus. Erkannten die Reformatoren es?
Ja.
Gut. Erkennen sie es immer noch?
Nein.
Nein, sie tun es nicht. Aber werden die übrigen es erkennen?
Sie müssen es.
Okay. Wird es unter den Übrigen welche geben, die das leugnen?
Ja.
Wird es unter den Übrigen solche geben, die lieber mit dem Antichristen auf dem Plüschsofa sitzen, als den Geist der Weissagung anzuerkennen?
Richtig, die wird es geben.
Okay. Macht das nun diese Kirche null und nichtig?
Nein, denn es ist immer noch diese Kirche, die von den Pforten der Hölle nicht überwältigt wird. Nicht diese Leute.
Okay.
Sie werden nicht bestehen gegen die Pforten der Hölle.
Ihre religiöse Auffassung gründete sich auf das geschriebene Wort Gottes. Das ist eine Grundvoraussetzung. Auf die Grundsätze des wahren Christentums. Doch waren jene einfachen Landleute in ihren dunklen Zufluchtsorten abgeschlossen von der Welt und an ihre täglichen Pflichten unter ihren Herden und in ihren Weingärten gebunden, nicht von selbst zu der Wahrheit gekommen, die im Widerspruch zu den Lehrsätzen und Irrlehren der gefallenen Kirche stand, ihre religiöse Überzeugung war nicht erst neu angenommen worden, sondern sie war ein Erbgut ihrer Väter. Sie kämpften für den Glauben der apostolischen Kirche, der einmal den Heiligen übergeben ist. Die Gemeinde in der Wüste und nicht die stolze Priesterherrschaft auf dem Thron Roms war die wahre Gemeinde Christi, der Wächter der Schätze der Wahrheit, die Gott seinem Volk anvertraut hatte, um sie der Welt zu übermitteln. Martin, das hier stützt sich zu einem großen Teil auf waldensischen Schriften.
So ist es.
Außer natürlich, wenn du das moderne Zeug magst, das aus jesuitischen Stellen kommt. Das ist also die wahre Kirche. Du hast hier folgende Kriterien. Es muss auf die Bibel gegründet sein. Und du musst auch wissen, welche. Hier noch ein Zitat. Aus dem Kerker, vom Scheiterhaufen und Schafott herunter, wo die Heiligen und Märtyrer für die Wahrheit zeugten, vernimmt man durch alle Jahrhunderte hindurch die Äußerungen ihres Glaubens und ihrer Hoffnung. Von der persönlichen Auferstehung Christi und damit auch von ihrer eigenen, zur Zeit seines Kommens überzeugt verachteten diese Christen, wie es einer von ihnen sagte, den Tod und fürchteten ihn nicht. Die Waldenser hegten den gleichen Glauben. Wycliffe, Luther, Calvin, Knox, Ridley und Baxter erwarteten im Glauben das Kommen des Herrn. Das war die Hoffnung der apostolischen Kirche, der Kirche in der Wüste und die Hoffnung der Reformatoren. Martin Luther sagte, ich hoffe, dass es nicht weitere 100 Jahre dauert, denn dann wäre die Kirche vernichtet.
Ja.
Nun, es dauerte mehr als 100 Jahre. 500 Jahre Reformation und seine Kirche ist vernichtet. Aber die Kirche Gottes ist nicht vernichtet.
Nein, die wahre Kirche ist immer noch lebendig.
Okay, Woher hatten die Waldenser ihren Glauben? Aus apostolischer Zeit. Von den Aposteln. Das geht zurück bis zu der Zeit der Apostel. Woher lernte Wycliffe seinen Glauben? Er entdeckte die Schriften.
Ja.
Luther, Calvin, Knox, Ridley und Baxter. Sie sagten alle, dass sie das Kommen des Herrn herbeisehnen. Sehnte Paulus das Kommen des Herrn herbei?
Oh ja.
Das muss ein Merkmal der Übrigen sein.
Definitiv.
Was bedeutet Advent?
Kommen.
Das Kommen Christi. Das muss ein Merkmal sein. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die neue Welt nicht nur Vertreter der großen reformatorischen Kirche empfangen, wie Lutheraner, Reformierte und Anglikaner, sondern sie wurden auch mit all den wiederentdeckten Wahrheiten besät, die von den Evangelikalen gebracht wurden. Diese suchten Freiheit in der Anbetung, die ihnen in Großbritannien und auf dem europäischen Kontinent versagt worden war. Martin, wenn du eine Wahrheit entdeckt hast, wurdest du verfolgt. Wenn du die Erwachsenentaufe in der Bibel entdeckt hattest, wurdest du verfolgt. Wenn du in der Bibel den Sabbat entdeckt hattest, wurdest du verfolgt. Wohin flohen diese Leute? In die Vereinigten Staaten. In den USA war ein Schmelztiegel aller der Lehren, die wiederentdeckt worden waren und zu Hause abgelehnt worden waren.
Es ist auch wichtig, dass sie wiederentdeckt worden waren. Sie waren verloren gegangen. Sie waren das Ursprüngliche.
Es ist wie zur Zeit des Alten Testaments, als das Buch des Gesetzes verloren gegangen war.
Ja.
Es wurde gründlich gesucht und sie fanden es. Es wurde in Gegenwart des Königs vorgelesen. Er zerriss seine Kleider und weinte bitterlich wegen allem all das Falsche.
Das sie taten.
Ja, das taten sie. Und sie lasen es im Buch des Gesetzes. Diese Wahrheiten mussten wiederentdeckt werden, Martin. Und dann musste Gott die Wahrheit von dieser Denomination einsammeln und jene Wahrheit von jener Denomination und eine weitere von einer anderen. Und alle in einer finalen Bewegung zusammenbringen. Was für ein brillanter Plan. So begann er mit der Adventbewegung. Es waren keine Adventisten. Es war eine evangelikale Bewegung unter allen Kirchen.
Ganz genau.
Und alle diese Leute kamen heraus und wurden Adventisten. Keine Sieben-Tags-Adventisten, sondern Menschen, die die Wiederkunft Jesu herbeisehnten. Es ist eine Grundvoraussetzung.
Ja, das ist es. Es ist eine Grundvoraussetzung der letzten Kirche. Die wahre Kirche braucht diese Sehnsucht.
Und was geschah dann? Sobald all diese Tausende, etwa 50.000 aus jeder Denomination, die aufgrund eines gründlichen Studiums der Prophetie und der Bibel zusammenkamen, gab es eine große Enttäuschung, eine große Zerstreuung. Und die 50.000 schrumpfen auf 50, stimmt's? Die befassten sich erneut mit der Bibel und entdeckten ihren Fehler, die Heiligtumsbotschaft. Dann kamen all diese Wahrheiten zusammen. Der Sabbat kam hinzu. Auch der Zustand der Toten. Die Heiligtumslehre wurde hinzugefügt. Ist die Heiligtumslehre nun eine neue Lehre?
Nein. Wie du sagtest, wurde sie wiederentdeckt. Es ist die gleiche Lehre wie schon zur Zeit Jesu. Genau genommen, seit Anfang an.
Von Anfang an. Das Alte Testament gründete sich auf das Heiligtum. Das war eine Riesenentdeckung, eine Sache, die verloren gegangen war. Und es erklärte den Erlösungsplan. Sie erklärt, was Sünde ist, was die Konsequenz der Sünde ist, was Buße und das Rezept für Erlösung ist und auch, was das endgültige Schicksal des Sünders und Übertreters sein wird. All das ist dort im Typus vorhanden. Jetzt gab es endlich eine Bewegung, die all diese Wahrheiten aufnehmen konnte. Die Pioniere schrieben darüber und stellten sie zusammen. Und die Pforten der Hölle drehten durch. Sie versuchen, sie zu überwältigen. Aber es gibt die Verheißung. Wenn du also deine Bibel studierst, Martin, und dir die Merkmale betrachtest, die die Übrigen definieren, wirst du herausfinden, dass sie die Gebote Gottes halten. Offenbarung 12, Vers 17. Hier sind die, die da halten, die Gebote Gottes. Es ist ganz klar, dass das vorhanden sein muss. Sie haben das Zeugnis Jesu, der gleiche Vers. In Offenbarung 19 definieren wir es als den Geist der Weissagung. Sie müssen die prophetische Gabe haben. Sie war den ersten Jüngern gegeben worden und musste den übrigen wiederhergestellt werden. Sie haben den Glauben Jesu. Der Glaube Jesu ist in diesem heiligen Buch niedergeschrieben.
So ist es.
Glaubte Jesus jedem Wort der Bibel?
Ja, jedem einzelnen Wort.
Es gibt Leute, die glauben, dass er aus den Septuaginta zitierte.
Nein.
Die nicht nur ein Fossil ist, sondern ein Missing Link ist, das nie gefunden wurde, stimmt's? Also nur in den Schriften von Origenes. Jesus hatte den Glauben Jesu.
Ja.
Er glaubte jedem Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Sie mussten zu einer bestimmten Zeit aufkommen, denn Offenbarung Kapitel 12 beschreibt die Kirche in der Wüste die Prophetie über die 1260 Jahre. Und am Ende dieser Zeitspanne nach 1798 musste der Weg für das Kommen der Übrigen bereitet werden. Zwischen 1798 und 1844 hatte man die große Erweckung. Ist das nicht interessant?
Da studierten sie die Prophezeiung wieder.
Zurück zur Bibel, zurück zu den Prophezeiungen. Aus dieser Bewegung mussten die Übrigen kommen, die da halten die Gebote Gottes und die Zeugnisse und den Glauben Jesu haben.
Ganz genau.
Es muss irgendwann nach diesem Zeitpunkt sein und noch vor der großen Enttäuschung, als es eine Zerstreuung der großen Erweckungsbewegung gab, richtig? Die in jeder Denomination stattgefunden hatte. Das ist interessant. Keine Denomination hat also eine Entschuldigung.
Nein.
Keine einzige. Noch weitere Merkmale dieser Übrigen, die Gebote Gottes halten, die das Zeugnis haben, die den Glauben Jesu haben, die zur richtigen Zeit entstehen und die drei Engelsbotschaft predigen müssen und dass es eine weltweite Bewegung sein muss. Martin, finde mir die Kirche, die das tut. Es gibt nur eine.
Es gibt nur eine.
Und ob es mir jetzt gefällt oder nicht, bleibt mir nur zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich habe den Glauben Jesu. Haltet ihr die Gebote Gottes? Habt ihr das Zeugnis? Gehört ihr einer Bewegung an, die zur richtigen Zeit auftaucht? Und gehört ihr der Bewegung an, die drei Engelsbotschaft predigt?
Wenn nicht, hat man wieder das gleiche Problem. Nimm beispielsweise die Jünger. Wenn dort jemand sagte, er möchte ein Nachfolger Jesu sein, sich aber nicht den Jüngern anschließen, was hätte das geholfen? Er wäre für sich allein gegangen.
Sagte Jesus nicht, folge mir nach?
So ist es.
Führte Jesus die Menschen an? Nannte er das nicht seine Gemeinde?
Ja.
Und sagte er nicht sogar über sie, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden sollten? Hat er also eine Kirche?
Ja, er hat eine Kirche.
Er muss eine Kirche haben und diese Kirche muss auf der wahren Botschaft gegründet sein. Du kannst deine Empfindungen über die Kirche nicht aus deren Glieder stützen. Denn wenn du auf Judas sehen würdest, würdest du von der Kirche davonlaufen.
Ganz genau.
Oder das gelegentliche Versagen oder die Schwächen der Jünger. Hier haben wir eine weitere Aussage aus Letters and Manuscripts, Band 12. Der Herr ist das Schild seines Volkes. Er allein muss unsere Stärke und unser Genüge sein. Er sagte zu seinem Volk, fürchte dich nicht, ich bin der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie zitiert Offenbarung. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Sie zitiert Psalm 46, Vers 6. Als ein Volk, das wartet und auf den Menschensohn achtet, der in den Wolken des Himmels kommen soll, muss unsere Beziehung zu Gott einen eindeutigen Charakter haben. Martin, ist es nicht der böse Knecht, der sagt, der Herr kommt noch lange nicht?
Ja.
Haben wir also eine Menge böser Knechte unter uns?
Vielleicht erkennen sie es nicht einmal.
Ja, vielleicht begreifen sie es nicht einmal. Sie erkennen nicht einmal, dass sie böse sind.
Sie müssen es erkennen.
Warum sind sie böse?
Weil sie das Kommen Jesu nicht erwarten. Das bedeutet, dass sie sich nicht vorbereiten.
Oder sie hängen an irgendetwas.
So ist es. Denn wenn man sich vorbereitet, dann muss man anfangen, gewisse Dinge abzulegen. Denn dieser schmale Pfad hat keinen Raum für Gepäck.
Okay. Wenn du diese Einstellung hast, könnte es sein, dass du andere mit hinunterziehst und sie in einen Zustand gemütlicher Selbstzufriedenheit versetzt?
Wenn du auf einem Tisch stehst und ich hier unten und du versuchst, mich hinaufzuziehen, ist es dann für dich leichter, mich hinaufzuziehen oder für mich, dich herunterzuziehen?
Ja, das stimmt. Du hast das, was man Schwerkraft nennt, auf deiner Seite. Die Kirche, die Gott liebt und als das Volk behält, das seine Gebote hält, ist so kostbar wie sein Augapfel. Daher kommt unsere Überschrift. Der Herr sagt, kennt ihr eure Privilegien? Glaubt und vertraut ihr Gott? Habt ihr eine lebendige Verbindung zu Gott? Fühlen wir seine Liebe wie das Morgenlicht inmitten einer kämpfenden Kirche, wobei sie jede Lampe mit dem goldenen Öl seiner Gnade und seiner Liebe füllt? Der Herr hat also eine Gemeinde und er ist in ihrer Mitte. War er inmitten seiner Jünger? Gab es da einen Judas?
Ja.
Die Welt hat kein Recht, an der Wahrheit der christlichen Botschaft zu zweifeln, nur weil es Gemeindeglieder gibt, die nicht ihrem Glauben entsprechend leben. Das ist heute ein großes Problem, denn viele Leute haben das Gefühl, dass sie ihre Unterstützung für die Kirche zurückhalten sollten, weil es unwürdige Glieder in der Kirche gibt. Martin, was würde passieren, wenn ich nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr oder in 10 Jahren ein unwürdiges Glied werden würde? Was, wenn ich nicht echt wäre und vorgeben würde, ein würdiges Glied zu sein, wenn ich in Wirklichkeit doch ein Wolf im Schafspelz wäre? Macht das die Kirche zur falschen?
Nein. Wenn man das Beispiel nimmt, das du immer bringst, Aaron.
Ja.
Wenn du jetzt dein Geld, deinen Zehnten, zurückgehalten hättest, weil Aaron dort war, wäre das richtig gewesen?
Nein, das wäre nicht richtig gewesen.
Nur um das klarzustellen. Als er das goldene Kalb machte, lag er völlig daneben.
Ja, er lag verkehrt.
Aber schließlich kam er auf den richtigen Weg.
Aber er machte das aus Schwäche.
Ja.
Er konnte lernen, was die Konsequenzen waren, sodass er beim nächsten Mal stärker sein konnte.
Was du deiner Kirche gibst, darf sich nicht auf deine Augen oder das, was du siehst, stützen.
Okay. Ebenso wenig sollten wir Christen uns wegen dieser falschen Geschwister entmutigen lassen. Wie war es denn in der Urgemeinde? Ananias und Sapphira gehörten dem Kreis der ersten Christen an. Simon, der Zauberer, war getauft. Demas, der Paulus im Stich ließ, hatte als Gläubig gegolten. Judas Ischariot zählte zu Jesu Jüngern. Der Erlöser möchte keine einzige Seele verloren gehen lassen. Seine Erfahrung mit Judas ist überliefert worden, um seine große Geduld mit der verdorbenen Natur der Menschen zu zeigen. Er fordert uns auf, die gleiche Nachsicht zu üben, denn wir wissen ja, dass es bis zum Ende der Zeit falsche Glieder in der Gemeinde geben wird. Martin, wir haben also keine Entschuldigung, wenn wir sagen, dass wir nicht mit dieser Kirche zusammen sein wollen. Aus diesem oder jenem Grund oder wegen dieser Gruppe oder dieser Führung. Sogar die höchste Führung umfasst Brüder, die falsche Brüder sind. Sie werden bis zum Ende der Zeit da sein. Es gibt uns auch nicht das Recht, die übrigen Babylon zu nennen. Gott hat eine Kirche auf Erden, die sein auserwähltes Volk ist, das seine Gebote hält. Er führt keine verstreuten Ableger, einen hier, einen dort, sondern ein Volk. Die Wahrheit ist eine heiligende Kraft. Die kämpfende Kirche ist keine triumphierende Kirche. Es gibt Unkraut im Weizen. Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammen lesen? Lautet die Frage der Knechte. Doch der Meister sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Das Netz des Evangeliums fängt nicht nur guten Fisch, sondern auch schlechte, und nur der Herr weiß, wer zu ihm gehört. Wir dürfen dieses modernen Trends nicht zulassen, die dazu tendieren, die Kirche auseinanderzureißen. Wir müssen uns immer daran erinnern, wie Jesus mit ihnen umging. Und es war ganz am Ende bei der Kreuzigung, dass Judas dann bloßgestellt wurde.
Ganz am Ende, das ist so wichtig. Denn wenn man sich heute alles betrachtet, all diese Ableger,
ja,
sie sehen so wunderbar aus.
Und sie predigen eine so wunderbare Botschaft, doch sie reißen den Leib auseinander.
Das ist das Problem. Denn wie war es mit den Jüngern? Mochten sie Judas?
Sie liebten ihn.
Sie
dachten, er wäre wunderbar.
Ja.
Der Herr hat dir keine Botschaft gegeben, Siebentags-Adventisten Babylon zu nennen. Manche würden gern bestimmte Gruppierungen innerhalb der Adventgemeinde Babylon nennen. So könnte man vielleicht sagen, diese Vereinigung ist zu Babylon geworden. Manche gehen so weit zu sagen, dass die Generalkonferenz Babylon geworden ist. Nun, ich gebe ohne zu zögern zu, dass es unter ihnen Babylonier geben muss. Und das vielleicht sogar in prominenten Positionen. Aber wie wir schon sagten, vielleicht sind manche von ihnen ein Aaron. Ich darf also nicht urteilen. Ich kann auch die Kirche nicht Babylon nennen.
So I may not judge. And I cannot call the church Babylon.
Oder das Volk Gottes aufzurufen, aus ihr herauszugehen. Alle Gründe, die du darlegen magst, können bei mir in dieser Frage kein Gewicht haben. Denn der Herr hat mir entschiedenes Licht gegeben, das einer solchen Botschaft entgegensteht. Es ist, als ob man apostolische Kirche Babylon nennen würde.
Ja, Paulus.
Weil diese anderen Leute sich dieser Kirche angeschlossen hatten. Nein, diese Kirche hat die Wahrheit. Und es ist die Wahrheit, die uns verbinden soll. Gott führt ein Volk. Er hat ein auserwähltes Volk, eine Kirche auf Erden, die er zu den Treuehänden seines Gesetzes macht. Er vertraute ihnen heiliges Gut und ewige Wahrheit an, die der Welt gegeben werden sollen. Er wird sie tadeln und berichtigen. Die Botschaft an Laodicea ist auf Siebentags-Adventisten anwendbar, die großes Licht haben, aber nicht in diesem Licht gewandelt sind. Jene, die große Bekenntnisse ablegten, aber nicht mit ihrem Führer, der Jesus Christus ist und kein anderer, Schritt gehalten haben, sind es, die aus seinem Mund ausgespien werden, außer sie tun Buße. Die Botschaft, die Kirche der Siebentags-Adventisten Babylon zu nennen und Gottes Volk aus ihr herauszurufen, kommt nicht von einem himmlischen Botschafter, noch ist irgendein Mensch, der sie vermittelt, vom Geist Gottes inspiriert. Es gibt keine Kirche nach Laodicea.
Nein.
Wenn diese Botschaft für diese Kirche gilt, kann ich nicht aus ihr herauskommen.
Nein, es gibt kein Herausgehen.
Was soll ich also machen? Meine kleinen Bücher vom Geist der Weissagung und meine Bibel zusammenpacken und mich auf einen neuen Ameisenhaufen setzen und für mich alleine hinausschreien? Nein, denn ich habe diese Botschaft nicht erfunden. Ich bin nicht deren Erfinder. Ich bin nur ein Hüter, der etwas geerbt hat. Und wenn die anderen dieses Erbe nicht mögen, dann ist das deren Problem. Lass sie gehen und auf ihren Ameisenhügel schreien. Aber ich werde nicht auf sie hören. Der Herr hat eine spezielle Aufgabe, die jeder aus seinem Volk ausführen soll. Dieses Werk soll er nicht auf ein oder zwei geschaffene Zentren beschränkt sein, sondern soll weitreichend sein. Das ist die Schönheit dieser Kirche. Du und ich könnten hier sitzen und Teil dieser Bewegung sein. Wir müssen unsere Anweisungen von niemand anderem als der Bibel und dem Geist der Weisung entgegennehmen, richtig?
Ja.
Menschen, die von Gott ernannt sind, sollen ihre Verpflichtungen, die sie Gott gegenüber haben, erfüllen und ihm Dienst erweisen, indem sie nicht die Forderungen von Menschen übernehmen, sondern indem sie durch gründiges Studium der Schrift erkennen, was ihre individuelle Verantwortung ist. Ich habe keinen Papst.
Nein.
Und ich habe auch keinen Coach.
Nein.
Und ich möchte auch keinen Papst noch einen Coach. Aber ich möchte die Bibel.
Als Führung.
Ich möchte, dass sie meine Fehler korrigieren und mir sagt, wo ich nicht mit ihr im Einklang bin. Und ich möchte, dass Gott mir dabei hilft, das zu korrigieren.
Weißt du, vielleicht nimmt er das Problem auch seinen Anfang. Deine Einstellung zur Struktur dieser Kirche, über die wir sprechen, wie diese Struktur funktionieren sollte.
Ja.
Denn wenn man sie sich von einem weltlichen Standpunkt aus betrachtet, möchte man immer einen Führer.
Ja.
Aber darin besteht das Problem. Diese Kirche ist keine weltliche Kirche. Sie funktioniert nicht nach diesen Prinzipien.
Nein, aber es gibt einige, die meinen, dass sie das sollte.
Das ist auch der Grund, dass sie gehen wollen, wenn sie mit ihrer Struktur unzufrieden werden. Sie wollen gehen und eine neue Struktur aufbauen.
Richtig. Wir wollen uns dem noch etwas annähern, ohne allzu direkt zu werden. Aber wenn jemand es wagt, eine Frage zu stellen, Entschuldigung, arbeiten wir hier nach den Richtlinien? Ist das die Weise, wie Gott möchte, dass wir vorangehen? Und jemand in einer Führungsposition sagt, diese Frage darfst du nicht stellen. Dann übertritt man Gottes Gesetz. Man übertritt damit Gottes Gesetz. Man kann so jemanden auch ruhigen Gewissens ignorieren, denn Gott hat niemals gesagt, dass du dieses oder jenes nicht hinterfragen darfst. Sie sollen wachsam sein, beten, den Rat Gottes suchen und bereit sein, denen die reinen und unverfälschten Motive darzulegen, zu deren Rettung sie hinausgehen und sie suchen. Diese Motive hat er ihnen als seinen Haushaltern offenbart, dass sie diesen anderen zeigen sollen und sie für die Arbeit für den Meister zu gewinnen. Martin, das, was dir gegeben wurde, um es anderen darzulegen, ist ein Paket voller Wahrheit. Du legst es auf den Teller und sagst den Leuten, dass sie es essen sollen. Wenn sie es essen, verinnerlichen sie es. Sie studieren es. Sie untersuchen es im Licht des großen Lichts. Und wenn du es als zu leicht erfindest, spuckst du es aus. Wenn es die Wahrheit ist, verdaust und behältst du es. Es ist nicht nach Gottes Ordnung, dass ein paar Männer die großen Interessen des ganzen Feldes verwalten sollen. Ich nehme diese Zitate nur hinein, damit die Leute sehen, was die wahre Anschauung ist. Keiner hat das Recht zu sagen, ich bin in einer Führungsposition und du wirst das tun, was ich sage. Mit Verlaub, wir haben einen Führer. Weißt du, so wie es die Kirche in Schottland ist zur Kirche in England sagte, wir haben keinen anderen König als Jesus. Und der König von England entschied sich deswegen, gegen Schottland Krieg zu führen und erlebte ziemliche Gegenreaktionen.
Wir könnten also sogar innerhalb dieser Kirche in einen Krieg geraten.
Ja.
Wegen der Einstellung, die du gerade erwähnt hast.
Wenn die Wahrheit bedroht wird, dann lass es sogar zum Krieg kommen. Viele der Männer, die als Ratgeber in Vorstands- und Ratssitzungen sitzen, müssen ausgejätet werden. Andere Männer sollten ihre Plätze einnehmen, denn ihre Stimme ist nicht die Stimme Gottes. Was sie geplant und sich ausgedacht haben, entspricht nicht der Ordnung Gottes. Die gleichen Männer wurden in ihren Ämtern als Diktatoren des Verstandes belassen, bis unter ihrer eigenen Verwaltung und ihrer eigenen Meinung gewöhnliches Feuer anstellte, des heiligen, von Gott selbst entzündeten Feuers verwendet wird. Diese Männer werden nicht mehr Israel genannt, sondern Betrüger. Sie haben sich so lange selbst abgemüht, anstatt vom Heiligen Geist bearbeitet zu werden, dass sie den Geist nicht kennen, der sie zum Handeln treibt. Martin, werden wir solche Situationen in unseren Kirchen haben?
Ganz besonders, während wir uns dem Ende der Zeit nähern.
Nun gut. Manche Leute werden verzweifeln, weil die Dinge scheinbar nicht richtig gestellt werden. Aber haben wir nicht gelesen, dass Gott langmütig ist?
So ist es.
Und nicht will, dass irgendjemand verloren geht?
Er hat immer noch die Führung.
Okay, lass uns das noch etwas weiter untersuchen. Review and Herald erschien am 8. Januar 1884. Nicht alle Namen, die in den Listen der Kirchenbücher verzeichnet sind, werden schließlich im Lebensbuch des Lammes erscheinen. Es befindet sich Unkraut unter dem Weizen. Es gibt Betrüger, Ankläger und Verräter im Lager.
So war es in der Zeit Israels und so wird es in dieser Kirche sein.
Okay. Sie werden dich verwunden, falsch darstellen und fälschlich anklagen. Sie sind falsche Brüder, drängen sich auf, sind indiskret, Stolpersteine für andere. Sie führen erfolgreicher eine Arbeit für Satan aus, als wenn sie nicht mit der Kirche in Verbindung stehen würden. Einige, die kein geistiges Unterscheidungsvermögen haben, werden daran scheitern, das Falsche vom Wahren zu unterscheiden und werden jene hochschätzen, die keine Verbindung mit Gott haben. Martin, ist das nicht eine interessante Aussage? Können wir also innerhalb der Kirche Personen erwarten, die hoch angesehen sind und keine Verbindung mit Gott haben? Sie sitzen leichter in ökumenischen Gremien und denken so, wie man dort denkt, stimmt's? Die gleichgültig und nachlässig waren und es versäumten, in der Gnade und in der Kenntnis der Wahrheit zu wachsen, werden verführt werden. Die verstehen die einfachsten Prinzipien von Lehre und Erfahrung nicht, die dem Menschen die Vollkommenheit des christlichen Charakters sichert. Als ich diese Wahrheit entdeckte, war die große treibende Kraft die Tatsache, dass sie herausgehen musste. Ich musste mich absondern.
Ändern.
Ich musste mich völlig verändern. Martin, ist es nicht kontraproduktiv, wenn ich zurückgehen möchte und einen Kompromiss eingehen möchte?
Deswegen kriege ich manchmal die Wut, wenn ich Dinge, die ich hinter mir ließ und die ich loswerden musste, in die Gemeinde hineindringen sehe. Und die Menschen wollen das nutzen, um weitere Leute in die Kirche zu locken.
Ich hörte mir neulich eine kurze Predigt an. Der Mann sagte, als ich nach der Welt Ausschau hielt, fand ich sie in der Kirche. Und als ich nach der Kirche Ausschau hielt, fand ich sie in der Welt. Das ist sehr wahr.
So ist es.
Sobald du einmal die Entscheidung getroffen hast, dass du dich von dem trennen musst, was Babylon ist, dann sind sogar Überlegungen, dorthin zurückzugehen und mit Babylon zu plaudern, unbegreiflich. Hier ist eine sehr wichtige Aussage, deshalb habe ich sie fett gedruckt. Man braucht keine Zweifel oder Ängste zu hegen, dass das Werk sein Ziel nicht erreicht. Denn es gibt die Verheißung, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Gott ist an der Spitze des Werkes und er wird alles in Ordnung bringen. Wenn Dinge in der Leitung des Werkes angepasst werden müssen, wird Gott sich dem widmen und daran arbeiten, jedes Unrecht zu berichtigen. Lasst uns Glauben haben, dass Gott das edle Schiff, das das Volk Gottes trägt, sicher in den Hafen bringen wird. Gott wird also das Unrecht berichtigen. Bedeutet das jetzt, dass ich das Unrecht berichtigen muss?
Nein. Leider fragen wir sehr oft, warum braucht er denn so lange, das aus der Welt zu schaffen?
Es ist aus der Welt zu schaffen. Aber wenn es an der Spitze Anpassungen nötig sind, wird er es tun, richtig?
Er ist langmütig.
Wenn wir zu den Schriften von Paulus gehen, lesen wir über sein Leben innerhalb der Kirche. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer. Dann setzte er dem die Krone auf. In Gefahren unter falschen Brüdern. Das ist das Sahnehäubchen.
In perils in the sea. And then he puts the cherry on top. In perils amongst false brethren.
Warum sollte es für uns irgendwie anders sein?
Das kann es nicht.
Es kann nicht anders sein. Jesaja 9, Vers 14. Darum wird der Herr von Israel Haupt und Schwanz abhauen, Palmzweig und Binse an einem Tag. Wurde Judas von ihm abgehauen? Was du tust, tue schnell.
Schnell, deshalb an einem Tag.
Martin, wohin ging Judas und was tat er dort?
Er ging hin, um Jesus zu verraten.
Aha. Wenn der Herr also das Haupt abhaut und er sagt, was du tust, tue schnell, was werden sie tun?
Sie werden ihn verraten.
Sie werden Jesus verraten.
Ja.
Und sie werden ihn in der Position seines Volkes verraten.
So ist es.
Die den Glauben Jesu haben. Richtig? Denn der Glaube Jesu irritiert Judas. Und er wird für die falschen Brüder irritierend sein. Aber Judas dachte tatsächlich, dass er Gott einen Gefallen tun würde. Judas wollte Gott gewaltsam zwingen, sodass Jesus sich als Messias offenbaren musste, sodass er der Premierminister werden konnte.
Ja. sodass die Welt ihn als jemand Wichtigen wahrnehmen würde.
Martin, wer ist das Haupt und wer ist der Schwanz? Der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Die Führer dieses Volkes sind Verführer geworden und die von ihnen Geführten sind verloren. So war die Situation damals und in vielen Fällen wird auch heute die Situation so sein. Martin, denkst du, dass es für uns wichtig ist, den Ältesten und Angesehenen zu definieren?
Nein, Gott kann das tun.
Ja, Gott kann das tun, denn wir würden das wahrscheinlich verpatzen, stimmt's? Also überlassen wir es Gott. Darum haben wir auch diese Aussage im Wirken der Apostel. Blicke auf Gott. In Zeiten geistiger Finsternis glich die Gemeinde Gottes einer Stadt auf dem Berge. Von Generation zu Generation haben sich in ihr Jahrhunderte hindurch die reinen Lehren des Himmels entfaltet. Mag die Gemeinde auch schwach und fehlerhaft erscheinen, dennoch schenkt Gott gerade ihr in besonderer Weise seine höchste Aufmerksamkeit. Sie ist der Schauplatz seiner Gnade und es bereitet ihm Freude, in ihr seine Herzen umwandelnde Kraft zu offenbaren. Das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, Martin, aber für viele mag es demütig aussehen, sich der Kirche anzuschließen. Aber auch Mose musste gedemütigt werden. Deshalb muss uns dieses Handeln Freude bereiten, sodass du ein verändertes Herz haben kannst. Ezekiel beschreibt in den Kapiteln 5, 8 und 9 eine schreckliche Sichtung innerhalb der Kirche. In Kapitel 9, Vers 4 lesen wir, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Martin, wer sind diejenigen, die das Zeichen oder Siegel Gottes erhalten?
Diejenigen, die über die Gräuel seufzen und jammern, die in ihrer Mitte verübt werden.
Aha.
Die sich tatsächlich um die Kirche sorgen.
Sie müssen also erkennen, dass es Gräuel gibt. Ansonsten würden sie nicht seufzen und jammern, stimmt's? Wenn ich denke, alles ist in Butter, dann schaue ich vielleicht nicht gründlich genug. Vielleicht erkenne ich nicht, was wirklich geschieht. Richtig? Wir sollten uns die Kapitel 5, 8 und 9 ansehen. Wir werden die Kapitel 5, 8 und 9 nicht ganz durcharbeiten, aber es ist einfach faszinierend, wenn man sich das ansieht, wie die Situation war. Ezekiel schreibt in Kapitel 5, Vers 1, und du, Menschensohn, nimm dir ein scharfes Schwert als Schermesser, sollst du es nehmen und damit über dein Haupt und über deinen Bart fahren, danach nimm eine Waage und teile die Haare auf. Martin, hast du etwas Derartiges gemacht? Und dann wird uns gesagt, was geschehen wird. Ein Drittel verbrenne im Feuer, mitten in der Stadt. Die Haare wurden also zu einem Symbol für Gottes Volk. Er sagt ja, dass er sogar die Haare auf unserem Haupt zählt. Was mich betrifft, zählt Gott jetzt deutlich weniger als in der Vergangenheit.
Oh ja.
Du erfüllst den ersten Teil des Verses.
Er zählt die Haare auf deinem Haupt, wenn du jung bist.
Okay. Ein Drittel verbrenne im Feuer mitten in der Stadt, wenn die Tage der Belagerung vollendet sind. Ein Drittel nimm und zerhaue es mit dem Schwert rings um sie her. Ein Drittel aber zerstreue in dem Wind, denn ich will das Schwert zücken hinter ihnen her. Der Vers 3 ist sehr interessant. Doch nimm davon eine geringe Zahl Haare. Das ist schon ziemlich traurig, oder?
So funktioniert das immer. Immer gab es das zu jeder beliebigen Zeit. Israel waren nur wenige inmitten der Nationen. Das zieht sich bis zum Ende durch. Ein Überrest, es ist nicht die Mehrheit. Das ist ein trauriger Zustand.
Doch nimm davon eine geringe Zahl Haare und binde sie in die Zipfel deines Gewandes. Danach nimm von ihnen noch einmal etwas und wirf es mitten ins Feuer und verbrenne es im Feuer. Davon soll ein Feuer ausgehen über das ganze Haus Israel. Sogar unter diesen wird eine Sichtung stattfinden. Im Grunde kann er rufen, was ist noch übrig? Lesen wir in Vers 12. Ein Drittel von dir soll an der Pest sterben und in deiner Mitte durch Hunger aufgerieben werden. Martin, erlebt die Welt eine Seuche und droht eine Hungersnot?
Definitiv. Sogar wenn man es geistlich nimmt.
Aber auch physisch.
Ja, auch physisch.
Ein Drittel soll durch das Schwert fallen rings um dich her. Das letzte Drittel aber will ich in alle Winde zerstreuen und das Schwert hinter ihnen herzücken. Wind ist in der Bibel ebenfalls ein Symbol für Krieg, richtig? Wir haben also große Schicksalsschläge zu erwarten. Das werden wir uns in einer zukünftigen Folge betrachten, wenn wir uns wieder mit aktuellen Ereignissen befassen. Gehen wir doch ins Kapitel 8 und lesen wir die ersten Worte der zweiten Hälfte von Vers 1. Die älteste Judas saß vor mir, da fiel dort die Hand Gottes des Herrn auf mich. Und ich schaute und siehe eine Gestalt, die aussah wie Feuer. Er hatte also eine Vision, wie sie Johannes hatte und wie sie Daniel hatte. Er sieht Jesus. Lass uns zum letzten Teil von Vers 3 springen. An den Eingang des inneren Tores, das nach Norden schaut. Er befindet sich jetzt in Jerusalem am inneren Tor und er blickt nach Norden. Dort hatte das Götzenbild der Eifersucht seinen Standort. Das ist so erstaunlich, das Götzenbild der Eifersucht. Martin, was verursachte die Rebellion im Himmel?
Eifersucht.
Martin, what caused the rebellion in heaven?
Jealousy.
Ja, Eifersucht. Es gibt hier also ein Götzenbild der Eifersucht. Was sind die großen Probleme in der Kirche? Er blickt nach Norden, dort ist der Thron Gottes, richtig? Und es gibt Eifersucht. Eifersucht ist ein Killer in Gottes Volk. Und dieses Bildnis der Eifersucht befindet sich im Norden. Es versucht, den Thron Gottes auszulöschen. Das heißt, es wird noch größere Gräuel geben. In Vers 7 heißt es, da war ein Loch in der Wand.
Das Gesetz?
Es ist eine Bresche im Gesetz Gottes. Ist das nicht interessant? Es gibt Götzenverehrung innerhalb der Kirche. Und wenn man weiterliest, gibt es ein noch größeres Gräuel. Dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Ich denke, dass einige dieser Leute so in Katholizismus verstrickt sind, dass sie auch Tammuz beweinen. Vers 16. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn, und siehe, am Eingang des Tempels des Herrn, zwischen der Halle und dem Altar, waren etwa 25 Männer, die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Martin, 25 Männer, das sind 25 Älteste, die in irgendeiner Form mit Sonnenanbetung zu tun haben könnten. Und wenn die Zeit des Sonntagsgesetzes kommt, was ja Sonnenanbetung ist, werden sie vielleicht versuchen, keine andere Wahl zu lassen, um zu sehen, ob sie nicht eine Veränderung bewirken können.
Überreden.
Nun gut, es wird nicht definiert, wer sie genau sind, aber es sind die prominenten Leute. Dort unter ihnen befinden sich Leute, aber wie schon letztes Mal sagten, wird es immer einen geben, der Gottes Propheten in einer Höhle versteckt. Man kann das alles lesen und dann kommt natürlich Kapitel 9, Abvers 4. Und der Herr sprach zu ihm, zu diesem Engel mit dem Schreibzeug, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er von meinen Ohren, geh hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt, euer Augen soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet Greise, junge Männer und Jungfrauen, Kinder und Frauen, Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemanden an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Ich glaube nicht, dass wir das Gelesene näher erläutern müssen.
Nein.
Aber das ist eine ernste Situation. Macht das die Kirche zu Babylon?
Nein.
Nein. Können wir also Folgendes sagen? Die übrigen werden in große Bewährungsproben und viel Leid geführt werden.
Definitiv. Und es wird immer schlimmer werden, je näher wir der Wiederkunft kommen.
Diejenigen, die die Gottesgebote halten und den Glauben Jesu haben, werden die Wut des Drachen und seine Heere zu spüren bekommen. Denn Satan kann die Welt zu seinen Untergebenen zählen. Er hat die Herrschaft erlangt über abgefallene Kirchen. Nur eine kleine Schar widersteht seinem Herrschaftsanspruch. Wenn er sie von der Erde tilgen könnte, wäre sein Triumph vollständig. So wie er damals die heidnischen Völker anstiften konnte, Israel zu vernichten, so wird er in naher Zukunft die gottlosen Mächte der Welt aufhetzen, das Volk Gottes zu zerstören. Martin, war das nur für Ihre Zeit geschrieben?
Nein, denn die Bibel stellt das Gleiche fest.
Okay.
Und das war für das Ende geschrieben.
Alle werden gezwungen werden, menschlichen Geboten Gehorsam zu leisten und göttliche Gebote zu verletzen. Wer dagegen Gott seiner Aufgabe treu bleibt, wird verraten werden. Das ist eine Tatsache. Von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Martin, nur weil das vorhergesagt ist, bedeutet das doch nicht, dass ich die Kirche verlassen muss. Ganz im Gegenteil. Jene, die Gott treu sind, wird man bedrohen, verklagen und ächten. Wen?
Jene, die Gott treu sind.
Okay. Und unsere größten Probleme werden von innerhalb kommen. Wir haben von innerhalb mehr zu befürchten als von außerhalb, richtig? Sie werden sogar in den Tod überantwortet werden von den Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Ihre einzige Hoffnung liegt in der Gnade Gottes. Ihre einzige Verteidigung wird das Gebet sein. So wie Josef vor den Engeln inständig seine Bitten äußerte, wird die Gemeinde der Übrigen mit innerer Demut und unerschütterlichem Glauben um Vergebung und Errettung durch Jesus ihren Fürsprecher flehen. Sie ist sich der Sündhaftigkeit ihres Lebens voll bewusst. Sie sieht ihre Schwäche und Unwürdigkeit und ist nahe daran zu verzweifeln. Machen Sie die Angst in Jakob durch?
Ja.
Besprachen wir das nicht erst kürzlich?
Ja, ja, das taten wir. Und schon vor der Zeit der Angst in Jakob fängt man an, das durchzumachen und ist nahe daran zu verzweifeln.
Okay. Martin, ist es also an der Zeit, unsere Schwäche und Unwürdigkeit zu erkennen?
Ständig, tagtäglich.
Und wenn du Abfall in hohen Positionen siehst, ist das dann ein Grund zu verzweifeln?
Nein.
Aber ist es ein Grund, sich selbst zu erforschen?
Ja.
Denn die Zeit ist nahe.
Um sicherzugehen, dass du selbst nicht Teil davon bist.
Lass uns ansehen, wie Gott mit diesen Dingen umgeht. Daniels Auslegung des königlichen Traums. Es geht um den Baum, der abgehauen werden sollte, von dem Nebukadnezar träumt, richtig? Nun lobe und erhebe und verinnerliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Diese Vorausschau des Unendlichen, die als Prophetie festgehalten und auf den Seiten der Geschichte verfolgt werden kann, wurde gegeben, um zu zeigen, dass Gott die herrschende Macht in den Angelegenheiten dieser Welt ist. Er ändert Zeiten und Jahreszeiten, er setzt König ab und setzt Könige ein, um sein eigenes Ziel zu erfüllen. In dieser Kirche dürfen wir nicht verzweifeln. In Hosea 8, Vers 4 steht, Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten, ohne dass ich es billigte. Aus ihrem Silber und Gold haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Gott hat die Kontrolle, auch wenn sogar innerhalb der Leitung falsche Brüder sind. Setze das Schupperhorn an deinen Mund. Wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen mein Gesetz vergangen haben. Zu mir werden sie schreien, du bist mein Gott, wie Israeliten kennen dich. Israel hat das Gute verworfen, Jetzt soll es der Feind verfolgen. Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen. Fürsten, ohne dass ich es billigte, aus ihrem Silber und Gold haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Hier ist der Geist der Weissagung, der Wort für Wort das wiederholt, was die Bibel zu sagen hat. Sie stehen völlig im Einklang, weil es genau das Gleiche ist.
1:1.
Unter dem Strich heißt das, dass wir in Manuscript Releases Band 5 lesen, viele werden von uns gehen und sich verführerischen Geistern zuwenden. Ein oberflächlicher Glaube wird eine oberflächliche geistliche Erfahrung zur Folge haben. Das mir gegebene Licht war sehr nachdrücklich, dass sich viele von uns trennen und sich dämonischen Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Nimmt diese Aussage nicht das, was wir in Hesekiel Kapitel 5, 8 und 9 gelesen haben, und wendet es für unsere Zeit an?
Ja.
Unbedingt.
Und die Sache mit diesen verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen, das klingt so, als ob es böse aussehen würde. Das wird es aber nicht. Es wird so aussehen, als ob es die Wahrheit wäre, jedenfalls ihrer Ansicht nach.
Wenn es nicht so wäre, wie könnte es dann verführerisch sein?
Stimmt.
Gott wünscht sich, dass jede Seele, die den Anspruch erhebt, der Wahrheit zu glauben, über ein fundiertes Wissen verfügt, was die Wahrheit ist. Falsche Propheten werden aufkommen und viele verführen. Alles, was erschüttert werden kann, soll erschüttert werden. Wenn sie sagen, dass es Babylon kommt heraus, weißt du schon, dass es ein falscher Prophet ist.
Das ist das Problem. Genauso ist es.
Das sollte dein großes rotes Alarmsignal sein.
Sie können noch so viele schöne Zitate und Bibelverse nehmen und versuchen zu beweisen, dass die Kirche falsch und Babylon ist. Aber das kann nicht sein.
Muss dann nicht jeder die Gründe für unseren Glauben verstehen? Anstatt so viele Predigten zu haben, sollte es ein tieferes Studium im Worte Gottes geben, wobei die Schrift Text für Text geöffnet und der eindeutige Beweis für die grundlegenden Lehren gesucht wird, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind, auf der Basis ewiger Wahrheit. Martin, wenn Sie anfangen, diese grundlegenden Lehren der Kirchen zu verleugnen, das fing schon bei der Bewegung um Ford und noch früher an, glaub es nicht. Sie laufen zwar, aber wurden nicht gesandt. Wenn Bäume ohne Frucht wie etwas, was dem Boden die Kraft nimmt, abgehauen werden, wenn Scharen von falschen Brüdern von den Wahren unterschieden werden, dann werden die im Verborgenen deutlich offenbar werden und sich mit Hosanna rufen unter dem Banner Christi einreihen. Ich denke, dass sie sich in Höhlen verbergen, durch Isabel verängstigt. Nein, sie fürchten sich mehr vor Ahab.
Ja.
Der Menschen hinrichtet, wie Isabel es möchte.
So ist es.
Wir sollten uns also vor denen Acht nehmen, die herrschen, die uns das erzählen wollen, was Isabel möchte. Stimmt's? Die furchtsam und voller Selbstzweifel waren, werden sich offen für Christus und seine Wahrheit erklären. Der Schwächste und Zaghafteste wird wie David sein, gewillt zu handeln und es zu wagen. Je tiefer die Nacht für Gottes Volk, desto hell glänzender die Sterne. Satan wird die Treuen schlimm bedrängen, aber sie werden im Namen Jesu mehr als siegreich hervorgehen. Dann wird die Gemeinde Christi schön wie der Mond, klar wie die Sonne, furchtgebietend wie Herrscher mit Kriegsbannern erscheinen. Ich möchte die Menschen aufrufen, verzweifelt nicht, verzweifelt nicht. Ich habe schon immer gesagt, besorgt euch einen Topf Superkleber. Streicht euch damit den Allerwertesten ein und sitzt in der Kirche und wartet darauf, dass Gott die Arbeit tut. Denn eine große Sammlung steht bevor. Es gibt eine große Sichtung.
So ist es.
Und nach der großen Sichtung eine große Sammlung. Nicht bei denen, die ausgesichtet wurden. Es wird eine andere Sammlung sein. Wir lesen darüber bei Jesaja Kapitel 49 und 60. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Gottes Standarte oder Standard, das Gesetz Gottes, der Sabbat. Und sie werden dir deine Söhne im Gewandbausch herbringen und deine Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden. Jesaja 60, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Martin, können wir erwarten, dass sich die gesamte Kirche als Kollektiv verändert und plötzlich Licht wird?
Nein.
Nein. Die Bibel sagt uns, dass es eine Sichtung geben wird. Es wird ein Überrest der Übrigen sein. Und sie werden dieses Licht empfangen. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und siehe um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf den Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Was für eine erstaunliche Verheißung! Der Reichtum oder die Fülle des Meeres, das sind die Nationen, werden sich bekehren. Wenn es im Englischen heißt, dein Herz wird sich fürchten, bedeutet das nicht Angst haben, sondern du wirst überwältigt sein von dem, was Gott hier tut. Und dir wird das Herz aufgehen. Es wird eine freudige Erregung sein. Das ist die Verheißung. Aber zuerst wird es eine Sichtung geben.
Und die Verzweiflung.
Wenn diese Zeit der Trübsal kommt, wird jedes Schicksal endgültig entschieden sein. Es gibt fortan keine Bewährungszeit, keine Gnade mehr für die Unbußfertigen. Diese Leute kommen herein, die Gnadenzeit hört auf.
Ja.
Zuerst also die Sichtung, dann die Sammlung, dann das Ende der Gnadenzeit. Nun, diese Sammlung findet manchmal wegen eines Zeugnisses statt, das in einem Gerichtshof gegeben wurde, wo du als Angeklagter stehst. Und du musst einen Grund für die Hoffnung, die in dir ist, angeben. Musst du dann nicht den Grund für die Hoffnung in dir wissen?
Ganz genau. Du kannst nicht bestehen, ohne es zu wissen.
Sein Volk hat das Siegel des lebendigen Gottes empfangen. Diese kleine Schar der Übrigen.
Nicht groß.
Nein. Diese kleine Schar der Übrigen ist nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen in dem tödlichen Kampf mit den Mächten der Erde, die von dem Herrn des Drachen angeführt werden. Sie suchen bei Gott ihre Zuflucht. Der Erlass, der von den höchsten irdischen Machthabern herausgegeben wurde, nötigt sie unter Androhung von Verfolgung unter der Todesstrafe das Tier anzubeten und sein Mahlzeichen anzunehmen.
Und bei diesen Anklägern werden auch Geschwister stehen.
Ja, sie werden deine größten Ankläger sein. Lukas 21, 28. Was, wenn dein Kläger zufällig dein Prediger ist? Es könnte sein, dass du mehr über dieses Buch wissen musst als er.
Ja.
Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Martin, persönlich bin ich davon überzeugt, dass das Ende vor der Tür steht. Ich sehe die Zeichen. Ich sehe sie sogar in der Kirche. Und anstatt zu verzweifeln, sollte man sich viel eher aufrichten. Erhebe das Haupt, weil eure Erlösung naht. Das ist Gottes Kirche. Sie wird bis zum Reich Gottes durchhalten. Aber wir leben in diesen sich zuspitzenden Augenblicken der Weltgeschichte. Und ich erwarte, dass Gott eingreift und die Dinge sogar an der Spitze berichtigt. Und das sehr, sehr bald. Wollen wir beten?
Gern.
Himmlischer Vater, was für eine unglaubliche Reise, die man in diesem Evangeliumsschiff macht, mit all den Stürmen, die toben, mit dem Götzenbild der Eifersucht darin, mit den Wellen, die von außen ans Schiff schlagen. Dabei scheint es so zu sein, dass der Meister schläft, aber er schläft nicht. Er hat die volle Kontrolle. Sehr bald wird er das Steuerrad ergreifen und wir werden an diese ewige Küste segeln. Hilf uns, Teil dieser Bewegung der Übrigen zu sein. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.